Deutschlandfunk, das war der Tag.
Impfpflicht würde das Wort des Jahres schon im Januar gekürt. Es würde wohl auf dieses rauslaufen. Für etliche wäre es eher das Unwort, wie für den weltbesten Tennisspieler Novak Djokovic, über dessen Ausweisung aus Australien wir hier in dieser Sendung berichten. Hier in Deutschland wird eine Impfpflicht vor dem Hintergrund immer weiter ansteigender Infektionszahlen diskutiert, auch wenn keiner so recht weiß, wie diese Zahlen überhaupt zu deuten sind. In Österreich ist man da schon weiter. Dort gibt es sie, die Impfpflicht, ab Anfang Februar. Seit heute kennen wir die Eckdaten. Und auch in Frankreich wird die Lage für Ungeimpfte immer unkomfortabler. Der Corona-Impfpass kommt. Außerdem ist die Identität des Geiselnehmers in einer Synagoge in Texas geklärt, möglicherweise auch seine Motivation. Und in Mali ist Präsident Keita gestorben. Mein Name ist Tobias Oehlmeier. Guten Abend. 516. So hoch wie heute war die 7-Tages-Inzidenz bezogen auf 100.000 Menschen noch nie zuvor bei uns in Deutschland. Und vor allem die Hotspots von gestern sind die Musterregionen von heute. Und umgekehrt, Wasser auf die Mühlen der Impfgegner, wenn es doch eh nichts bringt. Aber diese Logik greift offenbar zu kurz, wenn man den meisten Wissenschaftlern und Spitzenpolitikern glaubt. Hier heißt es weiter, nur die Impfungen helfen uns aus der Pandemie und vor allem schützen sie vor einem Zusammenbruch der Infrastruktur. Ann-Kathrin Büsker mit den aktuellen Stimmen.
Uns drohen in Deutschland sehr schwere Wochen, so Gesundheitsminister Karl Lauterbach im Interview mit der Bild am Sonntag. Der SPD-Politiker sorgt sich aufgrund der durch die Omikron-Variante stark steigenden Infektionszahlen. Zwar hat die Welle die Intensivstationen noch nicht erreicht, doch durch die schiere Masse an Infektionen drohen ganz neue Probleme, die zu einer Überlastung des Gesundheitssystems führen können. So beschrieb es Stefan Kluge, stellvertretender Zentrumsleiter am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, dem ZDF.
Wir haben jetzt hier und auch in anderen Kliniken eher das Problem, dass viele, viele Patienten sind auf der Normalstation und dass gleichzeitig Mitarbeiter ausfallen. Und das sind zwei neue Probleme. Und wir müssen jetzt viele Covid-Bereiche schaffen in vielen norddeutschen Kliniken auf der Normalstation. Und einige Patienten sind auch nicht Covid-krank, sondern kommen wegen anderer Probleme, Herzinfarkt, Schlaganfall und werden zufällig dann getestet, sind positiv.
Im Norden Deutschlands steigen die Infektionszahlen gerade ganz besonders. Bremen hat eine Inzidenz von fast 1.500. Auch der Bremer Epidemiologe Hajo Zeeb sorgt sich ob der Auswirkungen.
Die Gefahr liegt tatsächlich allein darin, dass doch so viele Fälle da sind, bei insgesamt ja einem geringeren Anteil von schweren Verläufen, dass dennoch diese absoluten Zahlen von Menschen, die schwer krank werden, dann doch zu Schwierigkeiten der Belegung in den Krankenhäusern führen und gleichzeitig eben die sogenannten kritischen Infrastrukturen halt so betroffen sind, dass viele Dinge dann einfach nicht mehr funktionieren. Das geht um die Schulen, das geht um Polizei etc. Das ist ja viel schon diskutiert worden. Also das sind genau die Punkte, um die es jetzt geht hier. Und da kann man im Moment in Bremen sagen, ja, wir kommen damit in dieser Höhe noch weitgehend klar damit.
Das Problem, so wird es auch der Berliner Virologe Christian Drosten nicht müde zu betonen, die Impflücke. Zu viele Menschen besitzen noch keinen Impfschutz, also keine Grundimmunität. Sie ist aber die Voraussetzung dafür, dass das Virus endemisch werden kann. Aber wegen des hohen Anteils Älterer in der Bevölkerung müssten wir das in Deutschland über Impfungen machen. Über natürliche Infektionen würden viel zu viele Menschen sterben, so Drosten im Tagesspiegel. Der Epidemiologe Zeeb unterstrich im Deutschlandfunk, dass sich die dafür notwendige Impfquote verändert habe.
Das ist immer abhängig von der Art der Variante des Virus, die wir haben. Omikron sehr infektiös und insofern geht es tatsächlich eher in die Nähe von 90%, die wir im Moment brauchen.
Derzeit haben in Deutschland 72,6% der Menschen vollen Impfschutz. Das entspricht etwas mehr als 60 Millionen Menschen. Fast 21 Millionen sind ungeimpft. Er sehe nicht, wie wir diejenigen, die sich immer noch der Impfung verweigern, überzeugen können, erklärte Gesundheitsminister Lauterbach der Bild am Sonntag. Ohne Impfpflicht halte er es für ausgeschlossen, dass wir die Impfquote erreichen, die wir benötigten, um aus der Pandemie herauszukommen. Christian Dürr, Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, wollte sich im Interview der Woche des Deutschlandfunks jedoch nicht festlegen, ob eine Impfpflicht tatsächlich zustande kommen wird.
Es geht noch darum, ganz viele praktische Fragen zu klären, die ungeklärt sind. Das ist ein Grund, warum ich sehr entschlossen sage, dass ich noch nicht festgelegt bin.
Wie sehr das Thema emotionalisiert, zeigte sich gestern auch bei zahlreichen Demonstrationen gegen Impfpflicht und Corona-Maßnahmen. So etwa in Hamburg, wo rund 3000 Menschen trotz eines Verbotes demonstrierten. Sich aber auch Gegenprotest regte mit Plakaten wie Impfen statt Schimpfen. Wer an den Protesten teilnimmt, ist lokal sehr unterschiedlich. Teilweise gehören aber Extremisten zu den Organisatoren, marschieren bekannte Neonazis in erster Reihe gegen die Impfpflicht. Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang warnte in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vor einer neuen Szene von Staatsfeinden, welche gekennzeichnet sei durch eine Ablehnung des demokratischen Staatswesens. Corona sei nur der Aufhänger, um den Eindruck zu vermitteln, der Staat versage und tue nichts für die Menschen.
An Katrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio. Und teilweise bleibt es nicht bei den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen, ob sie nun rechtmäßig oder verbotenerweise stattfinden. Einigen Andersdenkenden scheint fast jedes Mittel recht, um ihre Vorstellungen durchzusetzen. Mehr von Markus Sambale.
Das Bundesinnenministerium berichtet von Erkenntnissen, dass Gegner der Corona-Maßnahmen in einzelnen Fällen vor Schulen demonstriert haben und dass sie auch versucht haben, Schüler und Schülerinnen anzusprechen. Bei den Personen handelte es sich zum Teil auch um führende Vertreter der sogenannten Querdenkenbewegung. Berichtet wird außerdem von Drohungen aus der Szene der sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalter, die den deutschen Staat und das deutsche Rechtssystem nicht anerkennen. Sie haben demzufolge Briefe und E-Mails an Schulen, Kitas und an Behörden geschickt. In manchen Schreiben sollen pseudo-juristische Argumente genannt worden sein, nach denen die Corona-Verordnungen und konkret die Maskenpflicht angeblich nicht rechtmäßig seien. Wie viele solcher Vorfälle es gab, das wird nicht aufgeführt. Das Innenministerium hat nach eigenen Angaben keine Erkenntnisse, ob es im Zusammenhang mit den genannten Aktionen zu Straftaten gekommen ist. Eine Recherche sei nicht möglich, weil es für die Vorfälle keine bundesweit einheitliche Kategorie gäbe. Anlass für den Bericht des Innenministeriums war eine Anfrage der Linken im Bundestag an die Bundesregierung. Dem ARD-Hauptstadtstudio liegen die Schreiben vor. Die Nachrichtenagentur dpa hatte zuerst berichtet. Die Bildungspolitikerin der Linken, Nicole Gohlke, spricht von alarmierenden Befunden. Sie fordert das Bundeskriminalamt und die Polizei in den Bundesländern auf, alles zu tun, damit Beschäftigte und Kinder ohne Angst in Schulen und Kitas gehen können. Die Linken-Politikerin warnt, was heute noch Hetze sei, das könne bald in tätliche Übergriffe übergehen.
Und nochmal zurück zur Impfpflicht. In Österreich ist sie ja längst beschlossen. Es geht nur noch um ihre Umsetzung. Heute hat Bundeskanzler Karl Nehammer einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorgestellt. Wolfgang Fichtel aus Wien.
Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer zeigt lächelnd Zähne. Lächelnd nicht, weil er den Gesetzentwurf für die Impfpflicht mit nur 2 Tagen Verspätung präsentieren kann, sondern weil er auch sonst einiges überstanden hat. Nehammer war mit der Omikron-Variante infiziert. Ein unfreiwilliger Selbstversuch, aber ein Erkenntnisgewinn.
Das Impfen nützt tatsächlich und ich bin sozusagen so begeistert davon, weil es sich auch so angefühlt hat. Ich hatte keine schweren Symptome. Die Impfung hat mir immer das gute Gefühl gegeben, nicht auf die Intensivstation zu müssen, nicht ins Krankenhaus.
Und jetzt steht er wieder im Kanzleramt. Neben ihm der österreichische Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, der auch Arzt ist und nickt, als wäre er auf Visite.
Die Impfung und die Infektion trainieren, wenn man so will, beide unser Immunsystem. Aber die Impfung macht das wesentlich sanfter und sicherer.
Viel werbende Worte für die Impfpflicht in einer Stunde Regierungspressekonferenz. Dabei sind die Einzelheiten schnell aufgezählt. In Österreich soll die Impfpflicht jetzt doch erst ab 18 Jahren gelten, nicht schon ab 14, wie bisher geplant. Das war von vielen kritisiert worden, auch mit Hinweis auf den Deutschen Ethikrat, der eine Impfpflicht für Jüngere ausschließt. Es wird eine Impfpflicht in Stufen sein. Stufe 1, das Gesetz soll doch schon ab Anfang Februar gelten, auch wenn eine wirksame Kontrolle, Stufe 2, erst ab Mitte März möglich sein wird, durch Abgleich des Melderegisters mit dem zentralen Impfregister. Auf Stufe 3 würden alle ganz gern verzichten, sagen sie, denn dann geht's um hartnäckige Impfverweigerer, denen bis zu 3.600 € Strafe drohen, wenn alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Ins Gefängnis muss aber niemand. Ziel sei ja nicht zu strafen, sondern die Menschen zum Impfen zu bewegen, sagt die Verfassungsministerin Caroline Edtstadler. Deshalb ein paar neue Bremsklötze, bevor bestraft wird. 600 Euro jedes Vierteljahr, so geht's erstmal los. Für Ungeimpfte.
Das kann maximal 4-mal pro Kalenderjahr passieren. Sie können nicht öfter gestraft werden, um hier auch Willkür zu verhindern. Weil wenn ich jemanden kenne, der nicht geimpft ist und ich will den ärgern, könnte man theoretisch.
Und da wird die Ministerin nicht mehr konkreter. Positiv denken, das ist die Botschaft heute. Auch sie war früher mal gegen die Impfpflicht. Aber jetzt scheint eine breite Mehrheit im Parlament sicher. Nicht nur die Stimmen der Regierungsparteien ÖVP und Grünen. Auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner erkennt Besserungen in wesentlichen Punkten, wie sie sagt, und lobt. Die liberalen Neos hatten sich vor allem an der Impfpflicht ab 14 gestört. Das ist abgeräumt. Nur die Rechtspopulisten um FPÖ-Chef Herbert Kickl bleiben resistent dagegen. Er lässt weiter demonstrieren auf den Straßen Wiens, auch wenn inzwischen deutlich weniger kommen. 27.000 waren es trotzdem wieder, viele ohne Maske, mutmaßlich ungeimpft. Das aber lässt sich mit der Impfpflicht in Phase 2 und 3 deutlich wirksamer verfolgen. Mit Versprechen war Österreichs inzwischen nicht mehr ganz neue Regierung zuletzt sehr sparsam. Ganz anders als beim Vorvorgänger. Aber ganz ohne Optimismus will der Gesundheitsminister diesmal nicht gehen.
Wenn wir das neue Impfpflichtgesetz also beschließen, dann stellen wir schon jetzt die Weichen für einen sorgloseren Herbst.
Die Impfpflicht in Österreich, sie scheint also tatsächlich zu kommen zum 1. Februar. Wolfgang Fichtel berichtete aus Wien. In Frankreich hat das Parlament heute Abend den neuen Corona-Impfpass beschlossen. Der soll den bisherigen Gesundheitspass, also den Impftest oder genesenen Nachweis, ablösen. Den hat man dort schon seit dem Sommer gebraucht, um Bars oder Restaurants oder Kultur- und Sportstätten zu besuchen, auch für lange Zugreisen. Wann das Gesetz in Kraft treten wird, ist noch unklar. Abgeordnete wollen noch den Verfassungsrat anrufen. Aus Paris, Sabine Wagner.
Künftig soll in Frankreich die 2G-Regel gelten. Sobald das Gesetz über den Corona-Impfpass in Kraft tritt, dürfen nur noch vollständig Geimpfte oder Genesene, deren Infektion maximal ein halbes Jahr zurückliegt, in Bars, Restaurants oder Cafés, Museen und andere Kulturstätten besuchen. Ein negativer Test reicht dann nicht mehr aus. Der Impfpass soll für alle ab 16 Jahre gelten. Frankreich habe nun ein neues Mittel, um seine Bürgerinnen und Bürger gegen das Virus zu schützen, twitterte der französische Gesundheitsminister Olivier Véran. Fast 2 Wochen lang hatten die beiden Kammern des französischen Parlaments, der Senat und die Nationalversammlung, das Gesetz diskutiert, konnten sich allerdings nicht auf einen gemeinsamen Text einigen. Ein Streitpunkt war die Frage, ob Gastronomen oder Betreiber von Kulturstätten zusätzlich zum Impfpass einen Identitätsnachweis kontrollieren dürften. In begründeten Fällen, etwa beim Verdacht eines gefälschten Nachweises, soll das nun möglich sein, heißt es im Gesetzestext. Das Gesetz wurde mit einer breiten Mehrheit verabschiedet. Neben der Regierungsmehrheit hatten auch die konservativen Republikaner und ein Teil der sozialistischen Abgeordneten dafür gestimmt. Andere Abgeordnete der Opposition allerdings sehen in Teilen des Gesetzestextes einen unverhältnismäßigen Eingriff in die individuelle Freiheit und haben den Verfassungsrat angerufen. Der muss das Gesetz nun prüfen. Wann das Gesetz in Kraft tritt, ist daher noch unklar. Die Regierung hofft auf Ende der Woche.
Ein Netzfund von heute. Ob die Eltern des Tennisprofis Djokovic schon vor 34 Jahren ahnten, dass da eine Pandemie kommen würde, als sie ihm den Namen Novak gaben, der ja so ähnlich klingt wie Novax, womit in vielen Ländern die Impfgegner bezeichnet werden. Jener Novak Djokovic hat sich den heutigen Tag vor ein paar Wochen noch sicher ganz anders vorgestellt. Ein lockeres Training auf der Anlage in Melbourne, dann vielleicht eine Massage, früh ins Bett, um bereit zu sein für die Australian Open ab morgen früh. Stattdessen aber sitzt er im Flieger, auf dem Weg in sein Domizil in Spanien. Rausgeschmissen aus Down Under. Holger Senzel.
Richter James Alsops ruhige Stimme war ein scharfer Kontrast zu der Aufregung um den Fall Djokovic. Der Antrag wird zurückgewiesen, so die einstimmige Entscheidung des Bundesgerichtes in Melbourne. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens.
The orders of the court are: 1. The amended application be dismissed with costs.
8 Stunden zuvor war der Tennis-Weltranglisten-Erste vom Abschiebehotel in Melbourne Stadtteil Carlton aufgebrochen, um die Verhandlung vom Büro seiner Anwälte aus online zu verfolgen. Fotografen und Kameraleute umringten den weißen Kombi bei der Abfahrt. Djokovic saß mit Maske im Fond. Die Entscheidung des Einwanderungsministers, Djokovics Visum für Australien zu annullieren, sei irrational, argumentierten seine Anwälte. Von dem ungeimpften Serben gehe aufgrund seiner überstandenen Covid-Erkrankung keinerlei Ansteckungsgefahr aus. Vielmehr gehe es der Regierung darum, Djokovic zum Sündenbock für alle Ungeimpften zu machen und ein Exempel zu statuieren. Die australische Regierung hatte kurz vor der Verhandlung den Ton noch einmal verschärft. Das Gesundheitsrisiko durch den Tennisprofi sei tatsächlich äußerst gering, jedoch sei der Serbe eine Gefahr für die öffentliche Ordnung. Mit seinem Aufenthalt fördere er nämlich die Anti-Impf-Stimmung im Lande. Das Gericht hat hier nur zu prüfen, ob die Entscheidung irrational oder juristisch fragwürdig war, erklärte der vorsitzende Richter. Wir entscheiden hier nicht über die Weisheit dieser Entscheidung.
This is Nine News with Peter Overton.
Good evening. First tonight, Novak Djokovic's fate has finally been decided.
Es ist natürlich die Nachricht in Australien. 10 Tage lang hat das Tauziehen um Djokovic das Land in Atem gehalten. Und die Sympathien für den besten Tennisspieler der Welt sind von einem ohnehin schon niedrigen Niveau in dieser Zeit völlig in den Keller gestürzt. In einem Land, das so sehr gelitten hat unter den Einschränkungen der Pandemie und in dem über 90% der Bevölkerung vollständig geimpft sind, stößt der bekennende Impfgegner Djokovic auf wenig Verständnis. Um ohne Impfung einreisen zu können, hatte er eine überstandene Covid-Infektion geltend gemacht. Aber auch da gab es Ungereimtheiten.
This is 7 News with Angie Assens.
The saga is finally over.
Das Drama ist vorbei. Gegen die Entscheidung des Bundesgerichtes gibt es keine Berufungsmöglichkeit. Er sei extrem enttäuscht, erklärte Novak Djokovic nach dem Prozess. 9-mal hatte er die Australian Open gewonnen. Mit seinem 10. Sieg wollte er dieses Jahr als bester Spieler aller Zeiten Tennisgeschichte schreiben. Zeit, dass wir uns wieder auf die Australian Open konzentrieren, kommentierte Premierminister Scott Morrison.
Und inzwischen hat auch Serbiens Präsident Alexander Vučić reagiert und Giftpfeile Richtung Australien geschossen. Für 10 Tage sei Djokovic gefoltert worden, nicht nur psychisch, sondern auch physisch. Es sei eine total unnötige Hexenjagd gewesen.
For 10 days they were torturing because it was not only intellectual but physical torture against Novak Djokovic. And there was something else which was even worse. That was witch's hunt. That was totally unnecessary. We believe that it was more political than decision made by Australian judiciary.
Und Vučić glaubt, dass es eine politische Entscheidung gewesen sei und keine der Richter. Ein Sportler wird also zum Politikum. Anderes Thema: Die USA und Großbritannien haben die Geiselnahme in einer Synagoge im US-Bundesstaat Texas als Terrorakt bezeichnet. Die britische Außenministerin Liz Truss verurteilte die terroristische und antisemitische Tat in der Kleinstadt Colleyville. Die Polizei hatte die Geiseln am Samstag befreit. Der Täter kam ums Leben. Julia Kastein aus Washington.
Der mutmaßliche Geiselnehmer in einer Synagoge in Texas ist britischer Staatsbürger. Das hat das FBI am Mittag Ortszeit bestätigt. Demnach handelt es sich um den 44-jährigen Malik Faisal Akram. Die Behörde geht davon aus, dass er alleine handelte. Weitere Angaben machte das FBI nicht. Zuvor hatte schon das britische Außenministerium indirekt die Identität bestätigt. Laut britischen Medien lebte der Mann in Blackburn, nördlich von Manchester, und ist dort auch aufgewachsen. Offizielle Angaben über sein Motiv gibt es nach wie vor nicht, auch nichts darüber, wann er in die USA reiste und wie er sich bewaffnete. Laut US-Medienberichten wollte der Geiselnehmer die Freilassung der verurteilten Terroristin Afia Siddiqui erzwingen. Die Pakistanerin war 2010 wegen versuchten Mordes an US-Sicherheitskräften zu 86 Jahren Haft verurteilt worden und sitzt jetzt in einem Hochsicherheitsgefängnis in Fort Worth, nur ca. 20 Kilometer von der Synagoge entfernt. Ihre Anwältin erklärte, ihre Mandantin habe nichts mit der Geiselnahme zu tun und verurteile diese scharf. US-Präsident Biden bezeichnete die Geiselnahme als einen, Zitat, Akt des Terrors. Allerdings kenne er noch nicht alle Hintergründe. Der Geiselnehmer hatte am Samstag 4 Menschen, darunter den Rabbi, während der Schabbatfeier in seine Gewalt gebracht. Einen ließ er nach einigen Stunden gehen. Die übrigen Geiseln waren nach gut 10 Stunden durch ein Sondereinsatzkommando von FBI und Polizei befreit worden. Dabei kam der Geiselnehmer unter bislang ungeklärten Umständen ums Leben.
Der Ausbruch eines Unterwasservulkans vor Tonga hat in dem Inselstaat schwere Schäden angerichtet und Tsunami-Alarm in mehreren Staaten an der Pazifikküste ausgelöst. Aus Tonga selbst gibt es noch keine gesicherten Informationen über die Schäden. In Peru, mehr als 10.000 Kilometer entfernt, sind zwei Frauen in den Wellen ertrunken. In Japan blieb es bei einem großen Schreck, so Tokio-Korrespondentin Katrin Erdmann.
Ketta starb im Alter von 76 Jahren. Die Todesursache ist noch unbekannt. IBK, wie Malis Ex-Präsident genannt wurde, regierte das Land von 2013 bis 2020. Dann wurde er im August 2020 durch einen Militärputsch entmachtet. Vor seiner Amtszeit war er Ministerpräsident unter dem ersten demokratisch gewählten Präsidenten Konaré. Vor IBKs Entmachtung hatte es Massenproteste in Mali gegeben. Unter anderem wurde ihm Wahlbetrug vorgeworfen und dass er die schlechte Sicherheitslage in Mali nicht in den Griff bekommen hatte. Mali wird seit Jahren von kriminellen Banden und extremistischem Terror bedroht. Deswegen sind tausende internationale Sicherheitskräfte zur Stabilisierung im Land, darunter auch die Bundeswehr. Zusätzlich kommt der Krisenstaat nach zwei Militärputschen in den vergangenen zwei Jahren politisch nicht zur Ruhe. Zuletzt hatte die Westafrikanische Wirtschaftsunion ECOWAS harte Sanktionen gegen die Militärjunta erlassen, da sie das versprochene Wahldatum im Februar verschoben hatte.
Sie haben es gehört, das war der Beitrag von Dunja Sadaki zum Tod des ehemaligen malischen Präsidenten Keita. Jetzt aber Katrin Erdmann über den Tsunami und Japan.
Entlang der nordöstlichen Pazifikküste Japans hat die Wetterbehörde die Menschen am frühen Sonntag in Alarmbereitschaft versetzt. Wegen mehrerer Tsunami-Warnungen infolge des Vulkanausbruchs bei Tonga Ende der Woche sollten sich mehr als 200.000 Menschen vorsorglich in Sicherheit bringen und den Küsten fernbleiben. Nach und nach nahmen die Behörden schließlich die Tsunami-Warnungen zurück. Zwar hatte es in einigen Regionen wie in der Präfektur Iwate südlich von Fukushima Flutwellen von rund einem Meter Höhe gegeben. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen jedoch niemand. Auch Schäden habe es nicht gegeben, berichten japanische Medien übereinstimmend. Dort hieß es auch, die Regierung habe direkt ein Verbindungsbüro beim Regierungschef eingerichtet, das alle Informationen sammle, bis sich die Lage insgesamt beruhigt habe. Die letzte Tsunami-Warnung hatte es in Japan 2016 gegeben. Der Ausbruch des unterirdischen Vulkans vor Tonga hatte auch in anderen Regionen der Welt zu ähnlichen Warnungen geführt.
Und damit zur Presseschau, zusammengestellt von Sonja Helmke, vorgetragen von Volker Barnig.
Nicht nur bei der Schlagzeile Spielsatz Sieg Australien sind sich einige Redaktionen in den Kommentaren einig, auch in der Bewertung des Falles Novak Djokovic. Seine Ausweisung durch die australischen Behörden sei richtig gewesen. Die Berliner Zeitung hält fest, auch wenn die serbische Regierung vegane, glutenfreie Extrawürste in das Abschiebehotel des Weltranglisten-Ersten liefern durfte, gelten für ihn in Australien keine solchen. Wer ins Land möchte, muss doppelt geimpft sein. Wer sich in Widersprüche verstrickt, Fehler begeht, hat sich vertan oder überschätzt. Alles andere wäre absurd gewesen, argumentiert die Augsburger Allgemeine, und zwar gegenüber jenen, die nicht über Djokovic Anwälte und Popularität verfügen und sich stattdessen an die Regeln halten. Es ist das gute Recht eines jeden, sich nicht impfen zu lassen, dann muss er aber auch die Konsequenzen ertragen. Der Tagesspiegel weist auf einen ganz anderen Aspekt hin. Kurz sah es so aus, als würde die Causa Djokovic noch einmal Australiens Einwanderungspolitik zur Sprache bringen. Dass in dem Melbourner Hotel, in dem Djokovic festgehalten wurde, Asylsuchende untergebracht sind, die unter unwürdigen Bedingungen zum Teil seit Jahren auf eine gerichtliche Entscheidung warten, war meist nur eine Randnotiz wert. Die Einmütigkeit, mit der Kollegen nun eine Rückkehr zum Sportalltag fordern, klingt von daher ignorant. Und die Allgemeine Zeitung aus Mainz blickt auf die persönliche Ebene. Djokovic ist nicht abgeschoben worden, weil er Serbe ist. Er hat belogen und betrogen. Schwer vorstellbar, dass er seine Karriere ganz normal fortführen kann, als wäre nichts gewesen. Dieses hässliche Schauspiel mit so vielen Verlierern hat sein Image komplett zertrümmert. Viele Zeitungen beobachten außerdem die anstehende Reise von Bundesaußenministerin Baerbock nach Russland und in die Ukraine. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung plädiert für klare Worte. Deutschland hat Mittel und Einfluss, um daran mitzuwirken, dass einer aggressiven Großmacht deutlich wird, bis hierhin, sonst wird es zu schmerzhaft. Das zur Verteidigung glaubhaft anzudrohen, damit es nicht so weit kommt, das wäre wertvolle politische Führung. Die gegenteilige Einschätzung vertritt die Frankfurter Rundschau. Dem hiesigen Publikum signalisiert die Ampelministerin, dass es trotz wachsender Kriegsangst noch keinen Grund gibt, Russland als Gegner zu behandeln, sondern mit Moskau trotz allem weiter wie mit einem potenziellen Partner zu sprechen. Sie tritt damit der hierzulande schärfer werdenden Rhetorik entgegen, die den Konflikt nur unnötig anheizt, aber keine konstruktiven Vorschläge macht und die bisherige Strategie des Westens wirklich weiterentwickelt.
Vielen Dank für diese Presseschau, Volker Barneck. Die Redaktion dafür hatte Sonja Henke. Und das war der Tag im Deutschlandfunk für heute. Mein Name ist Tobias Ullmeier. Ihnen eine gute Nacht.